Das letzte Wochenende hat mit dem Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut gezeigt, dass sich der Protest gegen die Corona-Maßnahmen weiter radikalisiert. Es kommt zu Morddrohungen gegen Virologen, zu Drohungen gegen Journalisten, die als Covid-Presse symbolisch gelyncht wird. Auch werden Polizeiketten überrannt und Beamte in Berlin gebissen. Wo stehen die Anti-Corona-Proteste hierzulande?
Naja, wo stehen die Proteste im Grunde da? Wo wir alle stehen. Also die Angst und die Perspektivlosigkeit von uns allen wird natürlich immer so ein bisschen größer. Also morgen kommen ja wieder die Politiker zusammen und so, was heute schon durchklingt. Ja, die einen wollen halt noch strengere Maßnahmen, die anderen eher nicht. Und diese Proteste spielen natürlich genau das wieder und greifen diese zunehmende Verunsicherung auf. Die haben sich natürlich von Anfang an davon genährt. Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass diese Radikalen, die Sie in Ihrer Einleitung erwähnt haben, dass die diese Proteste unterwandert haben. Aber es ist natürlich eine fantastische Gelegenheit, um ihre Themen zu setzen. Also Sie haben die GWP erwähnt. Wir hatten letztes Jahr unsere Jahreskonferenz in Augsburg, als von Corona überhaupt noch lange nichts in Sicht war. Und da hatten wir einen Aussteiger, einen Redakteur von einem dieser großen Alternativmedien von Klagemauer TV, die ja jetzt auch ganz groß gegen die Corona-Maßnahmen agieren. Und die haben immer schon bei YouTube wettern die gegen das Impfen, gegen Flüchtlinge, behaupten, dass die Erde flach ist und alles. Und wir haben diesen Mann damals gefragt, warum machen die das? Wie zum Teufel kann man so einen Unsinn behaupten? Und der hat damals schon vor über einem Jahr gesagt, die haben eine ganz klare Agenda. Das ist kein Informationsmedium, das ist ein Propagandamedium. Es geht darum, die Leute zu verunsichern, Ängste zu schüren, Misstrauen zu erzeugen gegen den Staat, gegen die Medien, gegen die Wissenschaft. Und wenn man den Leuten genug Angst gemacht hat, dann kann man ihnen die Mittel dagegen verkaufen. Und das wäre bei Klagemauer TV, wäre das so eine Art Gottesstaat in christlich-fundamentalistischer Sicht. Und genauso agieren andere Alternativmedien eben auch. Und für die war die Corona-Krise natürlich ein Geschenk des Himmels, weil jetzt sind alle Leute in dieser Stimmung, was ich eben gesagt habe. Wir haben alle Angst, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Wir möchten alle, dass das endlich aufhört. Und jetzt kommen die natürlich alle aus ihren Löchern und versprechen ganz einfache Lösungen. Und wir werden alle belogen und da ist doch nur ein großer Plan dahinter und wir schlittern in die Diktatur. Also die machen im Grunde nur das, was sie immer schon angekündigt haben, nur jetzt haben sie endlich eine selbstverständliche Situation, wo sie halt Leute tatsächlich damit in großem Rahmen beeindrucken können.
Ja, Sie haben gerade eben schon den Propaganda-Anspruch angesprochen. Wie problematisch für jetzt die demokratische Gesellschaft schätzen Sie denn diese Anti-Corona-Proteste ein?
Naja, es ist natürlich so, das muss man natürlich immer wieder bei jedem Interview sagen, das ist natürlich eine Minderheit. Natürlich sind bei diesen Demonstrationen auch Leute dabei, die vollkommen berechtigte und seriöse Anliegen haben. Natürlich ist da die alleinerziehende Mutter dabei, die nicht mehr weiß, was sie mit ihren Kindern machen soll, wenn die Kitas alle zu haben. Natürlich ist da der Gastwirt dabei, der nicht mehr weiß, ob er sein Restaurant noch weiterführen kann. Aber wie gesagt, das wird eben auch instrumentalisiert von radikalen Gruppen. Und das ist, ich meine, die Beispiele haben Sie ja eingangs auch genannt, Brandanschläge aufs RKI, Morddrohungen, diese Verwüstungen auf der Museumsinsel in Berlin, wo auch zumindest der Verdacht naheliegt, dass das in die Richtung geht. Aber auch da müssen wir sagen, sorry, es soll niemand so tun, als hätte man das nicht gewusst. Das hat sich alles angekündigt, auch die ganzen Anschläge der letzten Jahre, antisemitische, anti-islamistische Anschläge, Hanau, Christchurch in Amerika, immer war die Radikalisierung dieser Täter, lief über Verschwörungstheorien. Damals war es der große Austausch oder Soros oder die neue Weltordnung. Das haben diese Täter schon als Vorwand genommen, um Amok zu laufen. Und das machen diese Corona-Typen jetzt ganz genauso.
Es wird doch immer wieder Kritik daran laut, dass politisch und von Seiten der Polizei zu wenig gegen diese Anti-Corona-Proteste getan wird, etwa wenn Auflagen zum Hygieneschutz missachtet werden. Wie beurteilen Sie den aktuellen Umgang der Politik und der Polizei mit den Anti-Corona-Protesten?
Boah, da bin ich natürlich sehr, sehr zwiegespalten. Also ich kann die Begründung, die dafür gegeben wird von der Polizei und von der Politik, nachvollziehen. Wie gesagt, es handelt sich ja nicht nur um Spinner, es sind ja auch Leute mit berechtigten Anliegen dabei. Man will diesen Protest nicht insgesamt diskreditieren, man will keine unschönen Bilder, man will nicht in den Ruf kommen, dass man berechtigte Anliegen stört und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, ganz persönlich, wenn ich diese Bilder vom letzten Wochenende von Sonntag von Berlin sehe, denke ich mir schon, also was muss noch passieren, wie weit dürfen diese Leute noch gehen, bevor da irgendjemand ernsthaft mal sagt, so jetzt ist Schluss mit euch.
Ein jahrelanger Akteur der Querfront ist Dieter Dehm, Abgeordneter im Bundestag für die Linken, der kürzlich einen Corona-Protest-Song veröffentlichte. Im Refrain heißt es so ungefähr sinngemäß, worauf reimt sich Covid? Auf jeden Fall auf Profit. Wie ordnen Sie denn eine solche Kritik wie die von Dieter Dehm ein? Also eine Kritik auch daran, dass jetzt die Gesundheits- und auch die IT-Branche von diesem Virus zu profitieren scheint?
Tja, das ist natürlich immer schon das Standardargument von Verschwörungsgläubigen gewesen. Wer von einer Krise profitiert, der muss sie auch verursacht haben. Das ist dieses cui bono Argument, das ich aber für Unsinn halte. Also nach der Argumentation könnte ich genauso gut sagen, Lieferando oder Amazon haben Corona erfunden, weil die ja genauso boomen und davon profitieren. Ich denke, es ist ein gutes Beispiel, um berechtigte Kritik von Verschwörungsmythen zu unterscheiden. Das ist ja auch immer so ein Vorwurf an uns Skeptiker oder auch an Sie als Journalist natürlich. Jeder, der irgendwie diese Maßnahmen kritisiert, der wird doch von euch gleich als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt oder in die rechte Ecke gestellt. Das ist natürlich Unsinn. Die Grenze verläuft genau da, was Sie jetzt geschildert haben, wenn nicht mehr die Maßnahmen kritisiert werden. Das ist ja selbstverständlich das gute Recht von jedem, muss auch unbedingt sein. Natürlich muss man das jeden Tag überprüfen. Ist das angemessen? Was richtet man damit an? Sind die Maßnahmen vielleicht nicht schlimmer als das Virus selbst? Das ist Kritik. Aber solche Sachen wie, wer profitiert davon? Steckt da ein Plan dahinter? Werden wir alle belogen? Was geht da wirklich vor? Wer sind die geheimen Akteure dahinter? Das ist Unsinn und das ist Verschwörungsmythos.
Vielleicht noch ein zweites Beispiel, was mich vielleicht auch im Alltag wappnen könnte. Es gibt ja Menschen, die behaupten, Maske tragen und Abstand halten seien keine evidenzbasierten Regeln im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Können Sie mir sagen, was entgegnet man da, wenn von jetzt also wissenschaftlich irgendwie evidenzbasiert bzw. nicht evidenzbasiert die Rede ist?
Ja, das ist natürlich so ein wissenschaftlicher Begriff, mit dem die allerwenigsten Leute irgendwas anfangen können. Klar, jeder hat irgendwie mal mitbekommen, ja, am Anfang hieß es, diese Masken bringen gar nichts, dann auf einmal kommt jetzt die Maskenpflicht, dann heißt ja, aber nur bestimmte Masken. Klar, ist das schwierig, das noch irgendwie zu durchschauen, was da jetzt richtig und was falsch ist. Also konkret bei den Masken ist es halt so, ich habe in diesen Diskussionen immer den Eindruck, dass jetzt nur speziell auf die Masken bezogen halt zwei Sachen durcheinander gehen. Die Masken schützen nicht davor, dass ich mich anstecke. Der Sinn der Masken ist, dass ich, falls ich infiziert wäre, möglichst andere nicht anstecke. Das ist eigentlich der Sinn dahinter, dass es meine Aerosole zurückhalten soll. Ich glaube, den Unterschied verstehen viele Leute nicht. Und dann ist immer so ein bisschen die Sache, ja klar, dann wenn ich das jetzt weiterdrehe, was Sie gesagt haben, klar, dann kommen natürlich immer sofort, ja, aber es gibt doch auch Ärzte und Professoren, die sagen was ganz anderes wie dieser Drosten. Ja, die gibt's natürlich. Also ich sage immer, man soll oder man kann und darf der Wissenschaft vertrauen, aber man darf nicht jedem einzelnen Wissenschaftler vertrauen. Man sollte immer so ein bisschen nach dem sogenannten Konsens schauen. Was ist die Mehrheit? wo da versammelt sich in der Regel das, was Sie eben Evidenz genannt haben. Also die Überzeugung, dass das richtig ist, die findet man in der Tat eher bei dem, was viele Wissenschaftler sagen und nicht bei dem, was zum Beispiel wie ein Herr Bhakti, der seit 8 Jahren in Pension ist und von der Forschung überhaupt nichts mitkriegt. Ja, der mag einen Professorentitel haben, das macht das, was er sagt, aber nicht richtiger.
Vielleicht noch eine letzte ganz kurze Frage zum Schluss, okay. Eine ganz allgemeine, wo man vielleicht auch, wo jeder selbst manchmal mit konfrontiert ist. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp im Umgang mit Corona-ZweiflerInnen oder LeugnerInnen, denen man auch irgendwie emotional nahe steht, jetzt sag ich mal so im Kollegium oder bei Familie, Freunde, wo man auch wenn da irgendwie die Fronten meinungsmäßig verhärtet sind, aber trotzdem irgendwie dran hängt und ja irgendwie noch was erreichen will?
Ja, ich denke, Sie haben die Fragen schon beantwortet, haben auch die richtigen Stichworte genannt, emotional. Also es ist in der Tat so, dass eine Faktendiskussion jetzt über Masken oder sonst was in der Tat wenig bringt. Es ist so, wie Sie sagen, das Einzige, was erfahrungsgemäß hilft, ist, dass man eine emotionale Basis findet, eine gemeinsame Gesprächsbasis, dass man irgendwie noch miteinander reden kann. Es geht nicht darum, das Gegenüber faktisch zu widerlegen, Evidenz und so weiter und so fort, sondern was macht dir eigentlich Sorgen? Warum glaubst du das? Was sind deine Ängste? Was hast du persönlich für Befürchtungen, dass du eben gerne das glauben möchtest, was diese Typen behaupten? Das könnte vielleicht eher sinnvoll sein.